Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Und das sind unsere Themen. Tag 13 nach der Katastrophe in Fukushima, schwarzer Rauch über dem AKW, die Arbeiter sind evakuiert und in Tokio dürfen Babys kein Leitungswasser mehr trinken. Japan und die radioaktive Gefahr, unser Schwerpunkt. Dann Tote in Syrien, Präsident Assad will die Protestaktionen im Keim ersticken. Kampfjets über der Schweiz. Der Bundesrat erlaubt Überflüge der Anti-Gaddafi-Koalition und sorgt damit für Entrüstung. Und schließlich...
You're not the same woman now, Maggie.
Oh, don't you think I know that? Don't you think I know that...
Know what, Maggie?
That I've gone through this horrible transformation?
Sie war die Schönste, die Beste. Und nun ist die letzte Diva tot. Ein Nachruf auf Liz Taylor. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Ursula Vogler mit den Nachrichten.
In Japan beunruhigen Berichte über radioaktiv belastetes Trinkwasser, Gemüse und Milch die Bevölkerung. In der Hauptstadt Tokio riefen die Behörden dazu auf, Kleinkindern kein Leitungswasser mehr zu geben, da die Radioaktivität im Trinkwasser den Grenzwert überschritten hatte, der in Japan für Kinder gilt. Auch außerhalb der Sicherheitszone von 30 Kilometern um das Atomgelände in Fukushima trat stark erhöhte Radioaktivität auf, wie die Regierung bekannt gab. Es bestehe aber kein Grund, die Evakuierungszone von 20 Kilometern um das Kraftwerk auszuweiten. Im Atomkraftwerk Fukushima stieg über dem Reaktor 3 wieder schwarzer Rauch auf. Der Ursprung des Rauchs ist nicht bekannt. Medien berichten, dass offenbar sämtliche Arbeiter die Atomanlage aus Angst vor einer Explosion und erhöhter Radioaktivität verlassen mussten. Der Bundesrat hatte auf das Unglück im japanischen Kernkraftwerk in Fukushima reagiert. Er lässt bis im Juni einen vorzeitigen Ausstieg aus der Kernenergie prüfen. Dies im Rahmen der künftigen Energieversorgung für die Schweiz. Ein Ausstieg aus der Kernenergie mit der vorzeitigen Abschaltung der bestehenden Kernkraftwerke ist eine von drei Varianten, die der Bundesrat untersuchen lässt. Die beiden anderen Szenarien sehen den Verzicht auf neue Kernkraftwerke oder aber den Bau eines oder weiteres AKWs vor. Italien hat aufgrund der Ereignisse in Japan seinen Wiedereinstieg in die Atomenergie für ein Jahr ausgesetzt. Die Regierung von Ministerpräsident Berlusconi will sich außerdem insgesamt 2 Jahre Zeit nehmen, um ihre Atomenergiestrategie neu zu definieren. Italien war 1987, ein Jahr nach dem Unglück in Tschernobyl, aus der Atomenergie ausgestiegen. 2009 hatte Berlusconi den Grundstein für den Wiedereinstieg in die Atomenergie gelegt. Die internationale Militärstreitmacht lässt Libyens Machthaber Gaddafi nicht zur Ruhe kommen. Innerhalb von 24 Stunden seien fast 100 Einsätze gegen Ziele des Gaddafi-Regimes geflogen worden, sagte ein Sprecher des US-Militärs. Der Kommandant der britischen Truppen sagte, die libysche Luftwaffe sei durch die Angriffe komplett zerstört worden. Zu Kämpfen zwischen Gaddafi-Truppen und Aufständischen kam es in der Stadt Misrata. Dabei habe es gegen 20 Tote gegeben. Indes hat die NATO mit der Durchsetzung des UNO-Waffenembargos gegen Libyen begonnen. Seit heute patrouillieren Kriegsschiffe vor der libyschen Küste. Und die EU weitete die Sanktionen gegen Gaddafi erneut aus. Nun wurden auch die Vermögen der Tochterfirmen des staatlichen Ölkonzerns gesperrt. Der Bundesrat erlaubt ausländischen Streitkräften Überflüge über die Schweiz für Einsätze in Libyen. Die Landesregierung habe das Bundesamt für Zivilluftfahrt, das Basel, dazu ermächtigt, solche Überflüge zu genehmigen. Das sagte Bundesratssprecher André Simonazzi vor den Medien. Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass die Überflüge im Rahmen der UNO-Resolution zu Libyen erfolgen. Diese UNO-Resolution hat das Ziel, eine Flugverbotszone über Libyen durchzusetzen, um die libysche Bevölkerung zu schützen. Der Bundesrat stellt den Bauern etwas mehr Geld zur Verfügung. Die Zahlungen werden um 176 Millionen auf 13,5 Milliarden Franken erhöht. Mit dem Geld sollen die Bauern mehr Nahrungsmittel produzieren und gleichzeitig die Umwelt schonen. Das sind Ziele des Bundesrates für die Agrarpolitik ab 2014. Damit könnte das Einkommen eines einzelnen Landwirtschaftsbetriebes bis 2017 um rund 10% steigen. Bei einem Bombenanschlag in Jerusalem ist mindestens ein Mensch getötet worden, über 30 weitere wurden verletzt. Zu der Explosion kam es nahe eines Busbahnhofes und eines wichtigen Konferenzzentrums der Stadt. Die Bombe war in einer Tasche versteckt, die an einem Kiosk abgestellt wurde, wie der Minister für Innere Sicherheit sagte. Sie explodierte, als sich zwei Busse in der Nähe befanden. Jerusalems Polizeichef sagte, die Bombe sei nahe einer Telefonzelle versteckt gewesen. In Los Angeles ist die amerikanische Schauspielerin Liz Taylor im Alter von 79 Jahren gestorben, das bestätigte ihr Agent. Berühmt wurde Taylor durch ihre Rolle im Tennessee Williams-Klassiker Cat on a Hot Tin Roof, auf Deutsch Die Katze auf dem heißen Blechdach, aus dem Jahr 1958. Die Hollywood-Legende spielte in mehr als 50 Filmen und erhielt zweimal einen Oscar. 1993 erhielt sie zudem einen Sonderoscar für ihr Engagement gegen AIDS. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.256 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.076 Punkten, ebenfalls plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 28,26 gehandelt, der Dollar zu 90,83 Rappen. Das Wetter. In der Nacht ist es meist klar, morgen Donnerstag wird es wieder sonnig bei 18 Grad im Norden, im Wallis und im Tessin bei bis zu 22 Grad. Am Freitag ist es erneut sonnig bei 18 bis 21 Grad. Im Laufe des Tages ziehen erste Wolken auf.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Und so geht's hier weiter. Rückschlag für die Rettungskräfte in Fukushima und in Tokio hat das Leitungswasser zu viel Radioaktivität. Wir fragen nach den Reaktionen in der japanischen Hauptstadt und reden mit einem Strahlenexperten. Dann Brennpunkt Nahost. In Libyen gehen die Angriffe der westlichen Alliierten weiter, doch Gaddafi gibt sich unbeeindruckt. In Syrien lässt Präsident Assad auf Demonstranten schießen und mitten in Jerusalem werden bei einem Anschlag Dutzende Menschen verletzt, eine Frau stirbt. Außerdem berichten wir über den Unmut der Iren. Sie fühlen sich von Frankreich und Deutschland an die Wand gedrückt. Too big to fail, die Diskussion um das Sicherheitspolster der Großbanken und schließlich Liz Taylor ist tot, eine Ode an die Hollywood-Legende, die Schauspielkunst und Glamour gleichermaßen verkörperte. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Nun hat die Radioaktivität aus dem AKW Fukushima also auch die Hauptstadt Tokio erreicht. Eine neue Belastung für die dortige Bevölkerung. Die unsichtbare Bedrohung kommt näher. Ich habe mit Martin Fritz in Tokio gesprochen und ihn gefragt, ob die Menschen denn immer noch so gleichmütig auf die jüngste Entwicklung reagierten wie vorher.
Ja, auf jeden Fall nimmt jetzt doch der Stresspegel ein bisschen zu, weil wir jetzt einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren haben hier im Großraum Tokio. Wir haben die ständigen Nachbeben. Heute Morgen gab es zwei relativ kräftige Nachbeben, die viele Japaner um 6:45 aus dem Bett geworfen haben. Mich auch. Man fühlt sich immer den ganzen Tag so, als ob man auf einem Stück Tofu sitzt, weil es immer so ein bisschen hin und her schwankt. So häufig sind die Nachbeben. Dann haben wir die Stromsperren, die sehr lästig sind, in einigen Vierteln bis zu 6 Stunden am Tag. Es fahren nicht genug Züge in die Stadt rein, das heißt, man muss beim Pendeln sich Zeit nehmen und mit sehr vollen Zügen leben. Dann ist das Gemüse ja aus Fukushima, 11 verschiedene Sorten verstrahlt, da muss man beim Einkaufen drauf achten. Und jetzt heute die Warnung, dass auch im Trinkwasser radioaktives Jod nachgewiesen wurde. Das ist verglichen mit europäischen Grenzwerten immer noch sehr niedrig. Also ich sage mal, für Deutschland erlaubt man 370 Becquerel für Babys. In Japan ist dieser Wert wesentlich niedriger, nur 100 Becquerel, vielleicht auch, weil die Babys ja ein bisschen kleiner und leichter sind. Auf jeden Fall die Warnung, bitte nur Trinkwasser benutzen. Und das hat dann dazu geführt, dass viele Leute wenig später in den Supermärkten die Wasservorräte aufgekauft haben.
Also gibt es jetzt doch Hamsterkäufe, weil man nicht weiß, was noch kommt?
Also grundsätzlich hat sich die Lebensmittelversorgung hier in den letzten Tagen stark verbessert. Die Läden füllen sich wieder. Wir haben auch wieder mehr Benzin an den Tankstellen. Also das kommt langsam wieder in Gang. Aber das Problem ist das Wasser, weil grundsätzlich wird ein großer Teil des Trinkwassers in Flaschen umgeleitet in die Katastrophengebiete. Ist also grundsätzlich zu wenig da. Und dann haben eben viele Leute schon kurz nach der Bebenkatastrophe viel Wasser gekauft. Man darf nicht mehr als 2-3 Flaschen kaufen. Das ist nicht erlaubt, das muss man dann wieder abgeben.
Heute Morgen gab es ja wieder dramatische Meldungen aus Fukushima. Schwarzer Rauch ist aufgestiegen, die Arbeiter wurden evakuiert. Also das sah ganz so aus, als ob jetzt wirklich der unmittelbare, wenn ich das so sagen darf, Tod dieser AKWs bevorstünde.
Ja, das sah ein bisschen schlimm aus. Inzwischen hat sich das ein bisschen relativiert. Die Atombehörde hat ihre Warnung zurückgenommen, dass die Strahlenwerte noch nie so hoch waren wie heute. Offenbar wurden da Mikro und Millisievert verwechselt. Aber grundsätzlich geht es nur sehr langsam voran und treten immer wieder neue Probleme auf. Die ganze Anlage ist einfach in einem sehr schlechten Zustand durch diese vielen Explosionen und auch durch die Tsunamiwelle, die offenbar am Kraftwerk auch bis zu 7 Meter hoch war, wie inzwischen einige Untersuchungen an den Atommeilern selbst gezeigt haben. Das Ganze ist insofern für die Japaner sehr stressig, weil mit Erdbeben und Tsunami kennen sie sich aus, das haben sie auch immer geübt, das ist irgendwie was Bekanntes. Aber diese Strahlengefahr, das wird hier verbunden mit dem Thema Hiroshima, das ist so was Abstraktes. Und es hat auch nie hier Katastrophenschutzübungen gegeben, die irgendwie was mit Atom und Strahlen zu tun haben. Und deswegen löst das doch ziemliche Ängste aus.
Martin Fritz. Radioaktives Jod 131 im Trinkwasser, belasteter Spinat und verseuchte Milch. Wir haben es gehört. Seit 13 Tagen kämpfen die Arbeiter im Werk Fukushima gegen die Kernschmelze. Trotzdem gelangt immer wieder radioaktive Strahlung in die Umwelt. Sebastian Pflugbeil ist Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz in Deutschland, einem privaten Verein. Der Physiker warnte heute vor einem Super-GAU. Ich habe Pflugbeil gefragt, ob man die Lage in Fukushima wirklich mit Tschernobyl vergleichen könne.
Ich bin davon überzeugt, dass man das kann. Und zwar kann ich mich dabei auf die IAEA stützen. Die haben gerade veröffentlicht vor 2 Tagen, Messungen gemacht in der Region um das Kernkraftwerk, und zwar bis zu 200 Kilometern. Und sie sind besonders fündig geworden in dem Gebiet zwischen 16 und 58 Kilometer Entfernung vom Kernkraftwerk. Und da haben sie Messwerte gefunden bei der sogenannten Beta-Gamma-Kontamination, also das, was am Boden liegt an Strahlenbelastung. Das ist so hoch wie in der Sperrzone in Tschernobyl, westlich von Tschernobyl, da wo man damals von den sogenannten heißen Flecken sprach. Das bedeutet unterm Strich, dass man da sofort die Leute wegschaffen müsste. Und es ist praktisch der Beleg dafür, dass ein Super-GAU stattfindet.
Also Sie sagen, man kann die Situation jetzt in Fukushima vergleichen mit Tschernobyl. Und die Verstrahlung ist ganz stark. Trotzdem sagen die Japaner, sie wollen die Evakuationszone nicht ausweiten. Weshalb denn das?
Ja, das ist ein großer Aufwand. Also die Fläche, die da evakuiert werden muss, die wird ja immer größer, je weiter man nach außen geht. Also von 20 auf 40, das verdoppelt nicht die Anzahl der Leute, sondern es geht ja steil in die Höhe.
Die Japaner haben 11 Lebensmittel auf eine Liste gesetzt, die man nicht konsumieren soll aus der Region. Sie empfehlen, Babys sollten kein Leitungswasser mehr trinken. Reicht das wirklich aus, um die Menschen zu schützen?
Ja, das ist das, was man machen kann, was man anordnen kann, was man festlegen kann als Regierung, wenn es soweit kommt. Und so eine Wolke marschiert Richtung Tokio, 36 Millionen Stadt. Da kann man tatsächlich nicht viel mehr machen. Die kann man nicht wegschaffen, kann man nicht evakuieren, das geht nicht. Man müsste sie auffordern, in geschlossenen Räumen zu bleiben, nach Möglichkeit die Fenster und Türen zuzumachen. Bloß eine 36 Millionen Stadt, die kann nicht nur vom Sofa aus leben. Also das geht auch praktisch nur bedingt.
Diese hohen Werte an Cäsium und Jod wurden im Boden gemessen, aber es gibt natürlich auch die Verseuchung der Luft, des Meerwassers. Ist das eine gefährlicher als das andere?
Nee, kann man nicht sagen. Mich ärgert sehr, dass in den Medien jetzt sehr häufig Leute vorgeführt werden, die sagen, naja, wenn das jetzt mit dem Kühlwasser, mit dem Meereskühlwasser, was verwendet wird, wenn das kontaminiert wieder zurück ins Meer geht, das ist ja auch nicht so schlimm, der Pazifik ist groß, das wird man nicht weiter feststellen. Das halte ich für leichtfertig. Also das Meer ist ein ganz empfindlicher Organismus, wo lange Nahrungsketten stattfinden. Ein Fisch, ein Tier frisst das nächste und Anreicherungsprozesse stattfinden, die gravierend sind, sodass man nicht vorsichtig genug sein kann mit Radioaktivität in diesen Gewässern. Man hat böse Erfahrungen gemacht mit Sellafield und auch mit La Hague in Frankreich, wie die Auswürfe dieser Anlagen sich in Meerestieren wiederfinden. Also solche Darstellungen, dass der Pazifik praktisch die Rettung ist für Japan, halte ich für sehr gefährlich.
Die Verseuchung, die verteilt sich über riesige Distanzen, aber besonders gefährdet sind natürlich die Arbeiter, die an den Reaktoren arbeiten. Sie mussten zeitweise evakuiert werden, abgezogen werden. Sind sie denn alles Totgeweihte?
Viele von ihnen werden schwere Gesundheitsschäden kriegen und viele werden auch sterben. Was einen besonders unangenehmen Beigeschmack hat, ist, dass es glaubhafte Anzeichen dafür gibt, dass dort eben Leute von außen beschäftigt werden, Obdachlose und arme Leute, die dort ins Feuer geschickt werden. Das ist natürlich ausgesprochen problematisch. Aber es ist nicht unvorstellbar, wenn man sieht, wie in anderen Kernkraftwerken gehandelt wird. Wir wissen von den deutschen Kernkraftwerken, dass man da auch sehr gerne für schmutzige Putzarbeiten und einfache Arbeiten, mit deutlicher Strahlenbelastung, dass man da Leute von außen anheuert, die man dann leicht wieder wegschicken kann, wenn der Geigerzähler voll ist.
Also das halten Sie auch in Fukushima für möglich oder sogar wahrscheinlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Ja, wahrscheinlich. Wenn wir das in Deutschland so machen, dann sind die Nachrichten aus Japan einigermaßen glaubwürdig.
Die Situation in den Reaktoren, in den beschädigten Reaktoren, die scheint wirklich völlig außer Kontrolle. Man hat keine Ahnung, was da im Einzelnen passiert. In Tschernobyl wurde ein Sarkophag um das AKW gebaut. Wäre das eine Lösung?
Ja, das wird man früher oder später in Angriff nehmen. Es wird schon darüber nachgedacht, wie man das macht. Die Schwierigkeit ist nur, in dem gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Strahlenbelastung in der Nähe so hoch, dass man da gar nicht dicht genug rankommt. Also das ist im Moment noch nicht möglich. Das muss sich erst ein bisschen beruhigen. Und das kann noch eine Weile so vor sich hin blubbern, wie das jetzt offenbar der Fall ist. Also das wird weitergehen und weiter radioaktive Substanzen freisetzen, die Leute belasten und übers Gelände weit weggehen.
Das waren Einschätzungen des Strahlenexperten Sebastian Pflugbeil. Die Kämpfe in Libyen gehen weiter. In der Stadt Misrata lieferten sich die Truppen von Gaddafi auch heute heftige Gefechte mit den Aufständischen. Inzwischen melden die Alliierten, die libysche Luftwaffe sei komplett kampfunfähig. Doch die Frage bleibt, wie lange die westliche Intervention in Libyen noch dauern wird. Auslandredaktor Robert Steli.
Allein in den letzten 24 Stunden seien fast 100 Einsätze gegen Ziele des Gaddafi-Regimes in Libyen geflogen worden, gab ein Sprecher des US-Militärs auf dem Kommandoschiff Mount Whitney heute Nachmittag bekannt. Nach wie vor gibt es keine Hinweise auf ein baldiges Ende der alliierten Angriffe. Wie lange die Operation andauere, hänge von den Politikern ab, meint Mauro Mantovani, Dozent für strategische Studien an der Militärakademie der ETH in Zürich.
Ich denke, das ist eine politische Entscheidung, die auf beiden Seiten letztlich getroffen werden kann. Auf der libyschen Seite könnte Gaddafi aufgeben, sich absetzen ins Ausland, oder er könnte die Resolution akzeptieren und das Feuer auf seine Zivilbevölkerung einstellen. Auf der anderen Seite ist es eine politische Entscheidung auf Seiten der Koalition, ob sie das Feuer von Gaddafi auf seine Zivilbevölkerung für eingestellt erachten und dann eben von weiteren militärischen Maßnahmen gemäß dieser weit gefassten UNO-Resolution absehen.
Vorderhand deutet wenig darauf hin. Ungeachtet ihrer Uneinigkeit über die Kommandostruktur bekräftigt die alliierte Koalition ihre Entschlossenheit. Derweil der libysche Revolutionsführer Gaddafi Durchhalteparolen verbreitet und seine Truppen neue Angriffe lancieren. Zum Beispiel ging die Stadt Misrata, in der sich Rebellen verschanzt halten und die von loyalen libyschen Soldaten umzingelt ist. In den letzten Stunden wurden diese Verbände von alliierten Flugzeugen direkt angegriffen. Mit anderen Worten, die westliche Koalition hat de facto auf Seiten der Rebellen interveniert. Ist das mit der UNO-Resolution noch zu vereinbaren, frage ich Mauro Mantovani von der ETH in Zürich.
Für mich ganz klar, das Mandat ist ja sehr weit gefasst und die Belagerungstruppen von Gaddafi vor Misrata haben offensichtlich schon seit Tagen in diese Stadt hineingeschossen und dabei durchaus zivile Opfer in Kauf genommen.
Die gleiche Meinung vertritt auch Professor Harald Müller, der Leiter der renommierten Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS sagte er heute, er sei zwar grundsätzlich skeptisch gegenüber Militäraktionen, aber nachdem Gaddafi offen mit einem Blutbad gedroht habe, habe die internationale Gemeinschaft handeln müssen.
Nachdem das mal auf dem Tisch war, sehe ich auch als jemand, der äußerst skeptisch von dem Nutzen von Militäraktionen ist, in diesem einen Fall keine Alternative.
Weil es keine Anzeichen gibt, dass Gaddafi seine Angriffe gegen die Rebellen einstellen will, dürften die Luftschläge der westlichen Koalition gegen Ziele in Libyen in den kommenden Tagen weitergehen. Damit aber wächst vor allem in den USA die Sorge, dass man hier in einen weiteren langen Krieg verwickelt werden könnte. Einer der Warner ist Richard Haass, ein früherer Berater von Präsident George W. Bush.
This is not a humanitarian intervention, no matter what people are saying. This is American involvement in the Libyan civil war.
Man solle aufhören, die Angriffe gegen Gaddafi und seine Truppen als humanitäre Aktion zu kaschieren, sagte er gegenüber NPR. Was die westliche Koalition mit ihren Luftschlägen mache, sei nichts anderes als eine gefährliche direkte Intervention in einen Bürgerkrieg, aus dem man nur sehr schwer wieder herauskommen werde.
Robert Steli. Am Montag hat ein Konvoi von 20 britischen Militärfahrzeugen die Schweiz durchquert und bald könnten auch ausländische Kampfflugzeuge übers Land donnern. Der Bundesrat hat heute nämlich grünes Licht gegeben für die Überflüge der Anti-Gaddafi-Koalition. Diese Erlaubnis gilt ausdrücklich auch für bewaffnete Jets. Das stößt bei den politischen Parteien bereits auf heftigen Widerstand. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Militärische Überflüge waren für die neutrale Schweiz lange Zeit tabu. Noch im Golfkrieg von 1990 war es den alliierten Kampfverbänden verwehrt, den hiesigen Luftraum zu nutzen. Erst nach einer Anpassung des Neutralitätsbegriffes durften, damals während des Bosnien-Konfliktes, Militärtransporter auch mit Soldaten die Schweiz überfliegen. Denn die Operation der Schutztruppe hatte ein Mandat der UNO. Später im Kosovo-Krieg und im Irak-Krieg lehnte die Schweiz die Überflüge wiederum ab, weil es am UNO-Mandat fehlte. Nun, im Fall Libyen, gibt es wieder solch ein UNO-Mandat. Nun erlaubt die Schweizer Regierung auch den Überflug von bewaffneten Kampfjets. Anton Kohler vom BAZL, dem Bundesamt für Zivilluftfahrt.
Es ist richtig, dass der Bundesrat zum ersten Mal gestützt auf eine UNO-Resolution Überflüge von Kampfjets und auch von bewaffneten Flugzeugen bewilligt. Der Beschluss gilt allerdings ausschließlich für diese Libyen-Resolution.
Die es erlaubt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen zur Durchsetzung einer Flugverbotszone in Libyen. Bis zum heutigen Tag gibt es noch keine konkrete Anfrage für einen Überflug, doch die Anfragen werden wohl noch kommen und die Überflüge auch stattfinden. Anton Kohler vom BAZL sagt,
nachdem es diesen Beschluss des Bundesrates gibt und nachdem er auch im Ausland bekannt ist, ist sehr wohl vorstellbar, natürlich, dass solche Anfragen kommen können.
Das Außendepartement EDA sagt auf Anfrage, dass das Neutralitätsrecht nicht verletzt werde. Die alliierten Kampfverbände führten keinen Krieg gegen Libyen, sondern seien Ordnungshüter von der UNO, der Weltgemeinschaft, ermächtigt. Trotzdem, nachdem der Bundesrat bereits die Durchfahrt von 20 britischen Militärkonvois gestattet hatte, sagt SVP-Nationalrat Ulrich Schlür,
bewaffnete Fahrzeuge oder Flugzeuge haben wir nie zugelassen. Das ist eine schwerwiegende Neutralitätsverletzung.
Und der grüne Sicherheitspolitiker Geri Müller ergänzt,
das ist eine Mithilfe zu einer Kriegshandlung in Libyen.
Doch nicht nur ganz links und ganz rechts hat man kein Verständnis für den Entscheid des Bundesrates.
Für mich wurde heute der Begriff der Neutralität überstrapaziert,
sagt FDP-Sicherheitspolitiker Peter Malamar und auch CVP-Ständerat Bruno Frick, der Überflüge grundsätzlich unterstützt, hat Vorbehalte und will ganz genau wissen, welchen Einsatz die ausländischen Piloten tatsächlich hätten. Bei der SP begrüßt man die Überflugsrechte. Neutralität bedeute nicht abseits stehen, sagt beispielsweise SP-Nationalrat und Europaratsmitglied Andreas Gross.
Man muss aufhören, Neutralität mit Neutralismus, Gesinnungsneutralität misszuverstehen. Man muss endlich in der Schweiz lernen, dass man zur Welt gehört und nicht innerhalb der Welt außer die Welt sich stellen kann. Das geht nicht.
Den Neutralitätsbegriff gilt es aber immer wieder neu zu diskutieren, sagt Gross. Die FDP will genau diese Diskussion wegen der Überflugsrechten so schnell wie möglich in der Sicherheitspolitischen Kommission führen. Die SVP würde die strikte Neutralität gerne in der Verfassung verankern.
Das war aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer. Ein Ereignis, zwei Versionen. Was in der Stadt Deraa südlich von Damaskus vorgeht, beschreiben Augenzeugen und das syrische Regime diametral verschieden. Demonstranten sagen, Spezialeinheiten hätten die Moschee gestürmt und 6 Aktivisten erschossen. Das Regime spricht dagegen von einer bewaffneten Bande, die den Aufruhr schüre und die in der Nacht einen Arzt und 2 weitere Menschen erschossen habe. Deraa ist abgeriegelt, der Zugang für unabhängige Beobachter unmöglich. Eines aber scheint klar, der Protest lässt sich nicht so leicht einnehmen. Präsident Assad hat ein Problem. Die Hintergründe von Irin Meyer.
Den beunruhigenden Meldungen von gestern Nacht folgen heute Abend neue. Die Agentur Reuters meldet, syrische Spezialeinheiten gingen brutal auf einen Demonstrationszug von Jugendlichen in einem Dorf südlich von Damaskus vor. Es wäre geschossen, heißt es. Dabei hatte Bashar al-Assad noch vor wenigen Wochen gesagt, Syrien sei immun gegen einen Aufstand. Denn die Führung mache im Gegensatz zu den arabischen Bruderländern eine Politik, die den Überzeugungen der Bürger entspräche. Was die Außenpolitik seiner 11-jährigen Herrschaft angeht, hat Präsident Assad sogar recht. Anders als Ägypten hat Syrien nach wie vor keinen Frieden mit Israel geschlossen. Anders als die sogenannten moderaten arabischen Staaten hat Syrien sich keinem amerikanischen Druck gebeugt. Als George Bush in Washington die US-Invasion in den Irak befahl und gleichzeitig laut von Regimewechsel in Damaskus träumte, scharte sich die syrische Bevölkerung in Solidarität um Assad. Und viele waren lange bereit, an sein Reformprojekt zu glauben. Doch das Warten wurde lang. Eine Öffnung der Wirtschaft begann, aber von politischen Reformen ist bis heute nichts zu sehen. Im Innern herrschen in Syrien die Repression, die Korruption und die Angst. Unter den jahrzehntelangen Notstandsgesetzen gibt es weder Meinungs- noch Versammlungsfreiheit. Wer den Mund aufmacht, landet schnell im Gefängnis. Als die Tunesier und Ägypter begannen, demokratische Rechte einzufordern, wurden sich viele Syrer der eigenen Misere und den eventuellen Chancen bewusst, aber erst im Stillen. Südlich von Damaskus aber, in Deraa, gehen seit Tagen Tausende auf die Straßen und das Regime antwortet mit brutaler Gewalt. Über den Charakter des Aufstandes ist nichts Verlässliches herauszufinden. Die Informationskanäle sind gekappt. Die gleichen Sprechchöre wie in Ägypten gegen Korruption und Einparteienherrschaft sind zu hören. Anders aber als in Kairo wurden in Deraa bereits zu Beginn der Demonstrationen Gebäude zerstört und angezündet, von wem auch immer. Nicht nur das Regime, auch viele syrische Bürger sind nervös und fragen sich, wird der Protest in Deraa mit eiserner Faust niedergeschlagen oder flammt er auch im übrigen Land auf? Peter Harling von der Internationalen Crisis Group in Damaskus sagt, wie in den anderen arabischen Staaten sei die Lage auch in Syrien so zerbrechlich, dass ein einziger Vorfall eine Kettenreaktion auslösen könne, die schwer zu kontrollieren sei. Der türkische Ministerpräsident Erdogan sagt, er habe Assad vor einiger Zeit dringend geraten, demokratische Reformen einzuleiten. Erdogan und viele andere wissen, dass Unruhen in Syrien ein größeres regionales Problem werden könnten, denn das Regime von Assad ist ein enger Verbündeter Irans und der schiitischen Hisbollah im Libanon und Syrien ist ein Nachbarland Israels.
Fast 7 Jahre lang hat es keinen Anschlag mehr gegeben in Jerusalem, bis heute, als mitten in der Stadt bei einem Busbahnhof eine Bombe explodierte. Der Anschlag verhärtet die Fronten zwischen Israel und den Palästinensern weiter. Beim Gazastreifen ist es letzte Woche bereits zu gegenseitigen Raketenbeschüssen gekommen, wobei mehrere Palästinenser starben und ein Israeli verletzt wurde. Zur Gewaltexplosion heute aus Tel Aviv, ARD-Korrespondent Clemens Wehrenkotte.
So, Gegen 15 Uhr Ortszeit explodierte der Sprengsatz, der nach Angaben der Polizei in einer Tasche an einer Telefonzelle vor dem Jerusalemer Konferenzzentrum versteckt worden war. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich zwei Linienbusse in unmittelbarer Nähe der Telefonzelle. Es habe keine vorherige Warnung gegeben. Wie der israelische Rundfunk am späteren Nachmittag berichtete, sei eine Frau ihren Verletzungen erlegen. Über 30 Menschen seien durch den Anschlag verletzt worden. Der Bürgermeister von Jerusalem, Nir Barkat, erklärte wenige Minuten nach dem Anschlag: Es handelt sich um eine liegengelassene Tasche. Das ist eine Gelegenheit, das ganze Land Israel und seine Bürger wachzurütteln, wachsam zu sein und sich an Orten wie Bushaltestellen und anderen Orten umzuschauen, die Augen zu öffnen und das Risiko auf einen weiteren Anschlag zu verringern. Innenminister Eli Yishai sprach mit Blick auf den Anschlag sowie den heutigen Einschlag von zwei sogenannten Grad-Raketen in der südisraelischen Stadt Beersheva von einer deutlichen Eskalation der Sicherheitslage. Die Regierung sei zum Handeln verpflichtet. Ministerpräsident Netanyahu traf mit seinen engsten Mitarbeitern zusammen und entschloss sich anschließend am Abend, seinen langfristig geplanten Regierungsbesuch in Moskau anzutreten. Vor dem Anschlag hatte Netanyahu im Parlament Stellung genommen zur Sicherheitslage um den Gazastreifen. Am Morgen hatten Bewaffnete der palästinensischen Extremistengruppierung Islamischer Dschihad im Abstand von 4 Stunden 2-Grad-Raketen auf Beersheva abgefeuert. Dabei war ein Mann von Schrapnellsplittern verletzt worden. Mehrere Einwohner mussten mit Schocksymptomen ins Krankenhaus eingeliefert werden. In der Knesset erklärte der Regierungschef am Vormittag dazu: Die Armee geht gegen terroristische Organisationen in Gaza vor und wird gegen sie vorgehen. Wir beschützen unsere Bürger nachdrücklich und entschieden. Kein Land wäre dazu bereit, einen andauernden Beschuss auf seine Städte und seine Bürger anzunehmen. Natürlich ist der Staat Israel nicht dazu bereit, das zu akzeptieren. Es kann sein, dass diese Angelegenheit mit einem Schlagabtausch einhergehen wird. Es mag sein, dass dies eine gewisse Zeit andauern wird. Aber wir sind sehr entschlossen, die terroristischen Elemente zu schädigen und deren Fähigkeit zu unterbinden, unseren Bürgern Schaden zuzufügen. Ein Sprecher des Jerusalemer Krankenhauses teilte wenige Stunden nach dem Anschlag mit, die meisten Opfer seien junge Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren.
Sie hören Echo der Zeit. Und die Stichworte für die nächsten 10 Minuten sind irische Ängste, beschnittene Banken und der Tod der letzten Diva. Es bereite gewissen Regierungen offensichtlich Vergnügen, Irland zu quälen. Das sagte kürzlich der derzeitige Chef der Euroländer, der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker. Er sprach damit der irischen Regierung ganz aus dem Herzen, denn die sieht ihre tiefen Unternehmenssteuern attackiert, namentlich von Deutschland und Frankreich. Morgen geht am EU-Gipfel in Brüssel der Streit in seine nächste Runde. Martin Alliot.
Als Insel am Rande Europas hat Irland schon lange begriffen, dass es multinationalen Firmen gewisse Zückerchen bieten muss, damit sie ihre Zelte in Irland aufschlagen. Der Körperschaftssteuersatz von 12,5% ist das größte Bonbon unter diesen Süßigkeiten. Als Irland im letzten Dezember Milliardenkredite vom Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Union beanspruchen musste, blieb die Steuerfrage ausgespart. Aber der Zinssatz der EU für ihre Darlehen betrug das Doppelte dessen, was die EU selbst bezahlen muss. Vor 2 Wochen, als Griechenland eine Zinsermäßigung erhielt, gingen die Iren leer aus, denn
il était difficile aussi de demander aux autres pays d'aider l'Irlande et celle-ci de répondre.
Es sei schwierig, Irland zu helfen, wenn dieses darauf beharre, die tiefsten Unternehmenssteuern zu behalten, bemerkte der französische Präsident Nicolas Sarkozy. In völliger Unkenntnis der enormen irischen Sparmaßnahmen verwies Sarkozy lobend auf Griechenland. Gesunkene Löhne und Renten, gestiegene Steuern.
Si vous regardez la Grèce, ils ont baissé les salaires, baissé le niveau des pensions, augmenté les impôts.
Auch Irland müsse Opfer bringen.
L'Irlande, d'une manière ou d'une autre, est certainement convaincue qu'elle devra les faire. Alors je...
Die Eurozone wolle mindestens eine Geste als Gegenleistung.
Pour qu'il y ait au moins un geste.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel packte den Erpressungsversuch ebenfalls in Zuckerwatte.
Wir haben ja
überhaupt gar keinen Druck ausgeübt. Aber ich glaube, es ist redlich zu sagen, die Zinssenkung können wir auch erst in Aussicht stellen, wenn eine Gegenleistung erbracht ist. Aber dass der Premierminister etwas mehr Zeit haben möchte, das haben wir ja respektiert.
Und dann kam der Köder.
Was mich optimistisch macht, ich glaube, Irland möchte die 100 Basispunkte Zinsreduktion schon haben.
Ein unwiderstehliches Angebot also, schien Merkel zu denken. Doch das Erpressungsopfer hatte andere Ideen. 2 Tage nur nach seinem Amtsantritt sprach Irlands neuer Premierminister Enda Kenny bloß von einem gallischen Scharmützel.
Well, as I described it, we had a good Gaelic spat. But I did remind everybody that those who sit around that table are there on an equal basis.
Aber er habe alle Anwesenden daran erinnert, dass sie mit gleichen Rechten um den Tisch säßen, kleine wie große Länder. Irland wird also eher Wucherzinsen zahlen als kapitulieren. Die schamlosen Druckversuche der großen EU-Partner sind indessen nicht nur rechtlich willkürlich, sondern auch widersinnig. Denn die irische Exportwirtschaft bietet die einzige Hoffnung auf Wachstum. Dieser Sektor wird indessen überwiegend von multinationalen Firmen betrieben, die unter anderem wegen der tiefen Körperschaftssteuer nach Irland kamen. Die Kritik an Irland ist auch sachlich fragwürdig. Die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers und die Weltbank haben ausgerechnet, dass der effektive Körperschaftssteuersatz in Frankreich geringfügig über 8% liege, der effektive irische aber knapp unter 12. Monsieur Sarkozy sitzt also in einem Glashaus. Es wird sich wohl eine irische Scheinkonzession finden, wahrscheinlich bei der harmonisierten Veranlagung der Firmensteuern. Aber die rüde Acht, wie hier mit einem Kleinstaat in Not umgesprungen wird, einem Kleinstaat notabene, der als einziger über die letzten beiden EU-Verträge abstimmte und das bei beiden Gelegenheiten gleich zweimal, ist besorgniserregend.
Heute geht die Vernehmlassung zur Änderung des Bankengesetzes, der sogenannten Too-Big-to-Fail-Vorlage, zu Ende. Und eines wird dabei offensichtlich. Parteien und Verbände haben sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie groß das Sicherheitspolster der Schweizer Banken für Krisenzeiten sein soll. Doch wie wird die Schweizer Debatte von außen wahrgenommen? Martin Hellwig, Wirtschaftsprofessor am Max-Planck-Institut in Bonn, ist ein international anerkannter Ökonom und Bankenexperte. Beat Soltermann hat mit ihm gesprochen.
Zuerst gibt's vom Professor ein Lob.
Die Nachricht über den Bericht der Expertenkommission gehörte zu den wenigen guten Nachrichten zum Thema Bankenregulierung, die ich gehört habe.
Jener Expertenbericht also, den die Banken, Versicherer und die Behörden gemeinsam erarbeitet haben und der nun als Grundlage für die Regulierung dient, die der Bundesrat vorschlägt. Andere Staaten würden nur über Regulierung reden, die Schweiz, sie mache vorwärts. Dass systemrelevante Banken in der Schweiz künftig deutlich mehr Eigenmittel halten müssen, begrüßt Martin Hellwig. Und noch etwas.
Die Schweiz, das fand ich sehr positiv, denkt darüber nach, die Eigenkapitalanforderungen für die beiden systemischen Risiken, die es hier gibt, noch weiter zu erhöhen.
Zweifel hat er hingegen bei der Vorgehensweise. Der Vernehmlassungsentwurf gibt den Großbanken die Möglichkeit, einen Teil des Eigenkapitals in Form von sogenannten GoCo-Anleihen bereitzustellen, die im Notfall in Eigenkapital umgewandelt würden. Hellwigs Einschätzung?
Ich finde GoCos besser als normale Schulden und schlechter als Eigenkapital.
GoCo-Anleihen seien ein junges Instrument, die Erfahrungen damit beschränkt. Und es sei unklar, ob es in der Krise gelänge, aus diesen neuartigen Wertpapieren tatsächlich Eigenkapital zu machen. Im bundesrätlichen Vorschlag vermisst Martin Hellwig auch Regeln rund um die Restrukturierung von Banken. Zwar ist festgehalten, dass systemrelevante Funktionen wie zum Beispiel der Zahlungsverkehr in der Krise auf eine neue Gesellschaft übertragen und so weitergeführt werden könnte. Nichtsdestotrotz mahnt Hellwig:
Die Restrukturierungsproblematik ist nicht gelöst, weil die internationale Dimension fehlt.
Die Schweiz sei da kein Einzelfall, aber müsse ein Interesse haben, dass ein Sanierungsrecht für Großbanken entstehe, das international abgestimmt sei. Anstrengungen in diese Richtung sind im Moment aber keine erkennbar. Die Lobby der Großbanken arbeite mit Hochdruck dagegen. Und Martin Hellwig, einer der forschungsstärksten Ökonomen Deutschlands, hört schon wieder jene Argumente gegen die Großbankenregulierung, die es schon vor der Krise gab. Zum Beispiel, eine zu strenge Regulierung führe zur Kreditklemme und schwäche zudem das Wirtschaftswachstum. Hellwigs Antwort fällt leicht zynisch aus.
Der Umstand, dass diese Branche gerade experimentelle Forschung betrieben hat, darüber, was in eine Krise und in eine Wachstumsschwäche führen kann, der wird totgeschwiegen.
Ein anderes Argument, das auch von den Schweizer Großbanken oft angeführt wird, ist die Wettbewerbsfähigkeit, die aufs Spiel gesetzt würde, wenn in der Schweiz strenge und im Ausland weniger strenge Regeln gelten würden. Ein Argument, das Hellwig ebenfalls nicht zu überzeugen vermag. Viel entscheidender für die Großbanken sei es, sagt er, dass sie in Gebieten tätig sind, in denen sich nachhaltig und längerfristig Gewinne erwirtschaften lassen. Auch könne es in der Tat sein, dass aufgrund strengerer Regeln die Großbanken gewisse Tätigkeiten aus der Schweiz abziehen und anderswo betreiben würden, doch dies geschehe heute schon und sei eigentlich nichts Neues. Und, fügt Hellwig schließlich an,
dass die Institutionen insgesamt weggehen, halte ich für außerordentlich unwahrscheinlich. Dazu ist im Finanzbereich der Standort Schweiz einfach zu gut.
Die Drohung, der Schweiz den Rücken zu kehren, ist für Martin Hellwig vom Max-Planck-Institut also kein Grund, auf strengere Vorschriften für Großbanken zu verzichten. Schon gar nicht im Fall der vergleichsweise kleinen Schweiz.
Ein Beitrag von Beat Soltermann. Sie galt als die schönste Frau der Welt und als Schauspielerin erhielt sie gleich zweimal den Oscar. Liz Taylor verkörperte die goldene Ära von Hollywood wie keine andere. Die Diva hatte alles und doch glich ihr privates Leben einer Achterbahn. USA-Korrespondent Peter Vögeli erinnert ein bisschen schaudernd an den heute mit 79 Jahren verstorbenen Star.
Eines ist sicher, lieber ein Leben lang allein als eine Ehe führen wie Richard Burton und Liz Taylor im Filmklassiker «Who's Afraid of Virginia Woolf?» – «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» aus dem Jahre 1966.
You see, George didn't have much push. In fact, he was sort of a flop. A great big fat flop.
Stop it, Mother.
I hope that was an empty bottle, George. You can't afford to waste good liquor.
Eine solche Ehe kann einem das Fürchten lehren. Taylor spielt eine scharfzüngige Alkoholikerin und Richard Burton einen erfolglosen College-Professor und beide ein quälend gefangenes Paar. Und für diesen brillanten Albtraum erhielt Taylor einen Oscar. Und die beiden spielten auch sich selbst.
You wish you died in that automobile, you bastard.
I said I warn you.
I'm impressed.
I warned you not to go too far.
I'm just beginning.
Zweimal waren Liz Taylor und Richard Burton verheiratet. Ihre Liebe begann, als beide noch gebunden waren. Und dieser Skandal war die Geburtsstunde der Paparazzi, die den beiden auf Schritt und Tritt folgten. Liz Taylor begann als unschuldig schöner Star bereits im Alter von 9 Jahren. Sie spielte Priscilla im Streifen Lassie kommt zurück und wurde zur üppig sinnlichen Kinokönigin im Film Cleopatra, schreibt die New York Times. Sie galt als schönste Schauspielerin und wurde später wegen ihres Übergewichts verspottet. Sie habe mehr Kinnfalten als ein chinesisches Telefonbuchseiten. Liz Taylors Leben war eine Achterbahn, vom bestbezahlten Hollywoodstar zu einer exzessiven Diva. Sie war alkohol- und tablettensüchtig, kämpfte mit enormen Gesundheitsproblemen, darunter einem Gehirntumor. Sie war 8-mal verheiratet, sie zog den Zorn des Vatikans auf sich und sie setzte sich früh für AIDS-Kranke ein und half $100 Millionen zusammen. Liz Taylor erreichte Karrierehöhen, die sich viele gewünscht hätten, aber das Leben verlangte einen hohen Preis für die geschenkten Talente. Sie war immer eine ehrliche Darstellerin, keine Schauspielerin, sagen die Experten. «Du bist ein Monster», sagt Richard Burton, in «Who's Afraid of Virginia Woolf?» und Liz Taylor antwortet, «Ich bin laut und vulgär, aber kein Monster.»
«You're a monster. You are?»
«I'm loud and I'm vulgar and I wear the pants in the house because somebody's got to. But I am not a monster.»
Und nun ist sie tot, Liz Taylor. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Afra Galatti, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.